Heute Nacht habe ich geträumt, ich weiß nicht, wer von euch auch nachts träumt. Ich habe geträumt, dass ich in einer anderen Gemeinde gepredigt habe. Und ich saß da, gucke in meine Tasche und finde mein Skript nicht. Das ist relativ häufige Angst, die ich habe. Ich habe hier auch heute ein Skript dabei, also heute ist entspannt. Aber heute Nacht war das irgendwie anders. Und ich habe meine Tasche durchsucht, dreimal hin und her. Und jemand anders hat sie durchsucht, ob da irgendwas zu finden ist. Nicht zu machen. Der Gottesdienst ging weiter und ging weiter. Die Aufregung steigt. Gleich bist du dran. Nach Hause schaffst du es nicht mehr, noch irgendwas zu holen. Was machst du jetzt? Und vielleicht ist auch eine andere Predigt von davor irgendwie drinstecken. Auch nicht der Fall. Nee, ich habe irgendwie nichts vorbereitet. Aber es hilft nichts. Jetzt musst du nach vorne gehen. Also gehe ich nach vorne und stelle mich da hin. Hab nichts dabei und denkst so, ja gut, da muss Gott das irgendwie machen. Ich hab nichts, Gott, du musst jetzt irgendwie wirken. Auch das hat nicht besonders gut geklappt. Und ich war froh, als ich irgendwie durch war, hab irgendwas erzählt, wollte einen Psalm noch vorlesen, Psalmen gehen immer. Und da hatte ich meine Bibel dabei, der Bibel war aber kein Bibeltext drin. Es war nicht leicht. Und so, wie ihr mich anseht, haben mich eben auch eine Gruppe von Menschen angesehen. Und es war nicht angenehm angesehen zu werden. Ich weiß nicht, wenn du diesen Vers hörst, du bist ein Gott, der mich sieht, ob du das angenehm empfindest oder unangenehm. Kommt auf die Situation drauf an, oder? Kann mal tröstend sein, aufbauend, aber auch so ein bisschen überwachend, kontrollierend. Oh, Gott sieht, was ich mache. Ich weiß nicht, wer dieses Kinderlied kennt. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Dein Vater im Himmel, der kriegt's mit. Oder pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Gott weiß, wohin du gehst. Bist du auf dem richtigen Weg? Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Da bin ich eher so bei, Gott kontrolliert mich und ich muss aufpassen, wie ich mich verhalte. Dann wird dieser Vers nicht mehr zu einer Verheißung, sondern zu einer Warnung. Achtung, pass auf. Gott sieht dich. Manche haben das ja im Straßenverkehr immer Angst. Ah, Polizei ist da. Habe ich alles richtig gemacht? Haben die mich gesehen? Habe ich was Falsches gemacht? Vielleicht geht es dir auch mit Gott so. So Gott, der Kontrolleur. Wie empfindest du die Aussage? Gott sieht dich. Als Warnung oder Verheißung? Ich möchte einen Text vorlesen, einen längeren Text aus 1. Mose 16, wo dieser Vers vorkommt, der uns so bewegt dieses Jahr. Mal anschauen, wer hat diesen Vers eigentlich oder diese Aussage zuerst getroffen? Viel zitiert jetzt, aber was für ein Mensch war das, der das gesagt hat? Ihr könnt euch zurücklehnen, bis mitlesen vorne, lasst es auf euch wirken. Begebt euch mal in diese komische Geschichte hinein. Doch Sarai, die Frau Abrahams, später heißen die beiden Sarah und Abraham, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Warum nicht, ne? Schon, es ist ein komischer Text, also ich habe euch gewarnt. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf, es wird immer komischer in diesem Text. Das ist alles deine Schuld. Ja, wir Männer sind immer schuld, ne? Du wolltest das doch, nein, alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie doch dir zur Frau gegeben. Ja, hast du ja gemacht. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr mit, was du für angebracht hältst. Sklaverei. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar vor. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Ber-Lashai-Roi. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Was ist das für eine krasse Geschichte? Ich weiß nicht, wer sich darin wiederfinden kann, in diesen Gebräuchen und Sitten damals. Also Sklaverei ist da irgendwie kein Thema. Eine Nebenfrau ist kein Thema. Leihmutterschaft kein Thema. Irgendwie komisch. Irgendwie ein bisschen schade. Das schöne Vers, den wir so, also ich so mag, in so einer komischen Geschichte vorkommen muss. Hätte ich gerne irgendwie anders gehabt. Wie ist der Kontext damals? Für uns völlig fremd, was ist damals los? Das Gesetz von Mose gibt es noch nicht. Wenn ich so sage, Abraham vielleicht so 2000 vor Christus, Mose 1500 vor Christus, das haben wir noch nicht. Wir haben etwas, was etwas näher dran ist. Das Gesetz des Hammurabis. Es gibt also nicht nur das Gesetz des Moses, sondern weitere Gesetzestexte, Sammlungen in dieser Zeit. Dort steht, mal ein bisschen Kontext hier, gesetzt, jemand hat eine Ehefrau genommen, jedoch hat sie ihn keine Kinder bekommen lassen. Deshalb hat er sich vorgenommen, eine Nebenfrau zu nehmen. So darf der Betreffende eine Nebenfrau nehmen. In sein Haus darf er sie einführen. Die betreffende Nebenfrau darf sich mit der Ehefrau keinesfalls gleichstellen. Also hier wird geregelt, was passiert bei Kinderlosigkeit. Heute schwierig und traurig, wenn es nicht klappt. Und damals ebenso. Hier ein Ausweg, uns fremd. Geschützt werden soll aber die Ehefrau. Die zweite Frau darf ihr nicht gleichgestellt sein. Ein weiterer Fall. Gesetzt, jemand hat eine Ehefrau genommen, daraufhin hat sie eine Sklavin ihrem Ehemann gegeben, also wie bei Hagar und Sarah jetzt. Darauf hat letztere Kinder geboren, hernach hat sie sich die betreffende Sklave mit ihrer Herrin gleichgestellt, so darf, weil sie Kinder geboren hat, ihre Herrin sie für Geld keinesfalls weggeben. Ein Sklavenmahl soll sie ihr machen und sie dann zu den Sklaven rechnen. Also hier ist dieser Fall beschrieben, der uns so fremd ist. In einem Gesetzestext. Aber auch hier, Achtung, im ersten Teil wird die Frau geschützt, die erste Frau, im zweiten Teil die Sklavin. Sie ist nun durch die Geburt des Kindes nicht mehr nur Sklavin, sondern irgendwie auch Teil der Familie und sie darf nicht von ihrem Kind getrennt werden. Eine Nebenfrau darf nicht auf der gleichen Stufe stehen wie die Frau. Wir sind gleich fertig mit diesem Kontext, dann können wir weitergehen, habe es gleich geschafft. Eine Sklavin, die ein Kind geboren hat, darf sich nicht erheben. Aber sie darf auch nicht vertrieben werden. Was kann Sarah machen, die das Leben zur Hölle machen? Was mir fremd ist, wird hier geregelt. Und zuerst gehört Hagar Sarai, ihre Sklavin, dann gibt sie ihrem Mann, dann wird sie zur Frau Abrahams. Und dann ist sie nicht mehr in ihrem Machtbereich und Abraham gibt sie zurück. Sie gehört wieder Sarai. Wie Gerd sagte, ganz schön schwierige Umstände für diese Frau, die diesen Satz, diese Aussage über Gott getroffen hat. Wer sieht eigentlich mich? Wo komme ich vor? Sklavin, Fremde, Haushalt und ich werde hin und her geschoben. Und Hagar trifft einen Entschluss. Lieber ungeschützt der Wüste ausgeliefert, als versorgt ihrer Herrin ausgeliefert. Ich will frei sein. Ich weiß, ich habe hier Versorgung und alles, außer eine gute Chefin, aber ich will frei sein. Hagar flieht in die Wüste, aber sie ist nicht alleine. Gott sieht sie. Diese Sklavin, die so eine Nebenrolle zu spielen scheint, die nicht in der Verheißung Gottes vorkommt, die wird gesehen von Gott. Und er fragt sie diese Doppelfrage durch einen Engel. Irgendwie scheint der Gott sehr gegenwärtig zu sein durch diesen Engel. Diese Frage, woher kommst du und wohin gehst du? Da steckt doch irgendwie alles drin, oder? Unser ganzes Leben. Woher komme ich? Was hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin? Was hat mich geprägt, verletzt, aufgebaut? Und wohin will ich eigentlich? Eine Doppelfrage, die alles zusammenfasst und im Prinzip steckt dahinter, wer bist du? Woher komme ich und wohin gehe ich? Ich bin, als ich 0 war, haben meine Eltern eine Pflegefamilie gegründet und 4 Kinder aufgenommen und ich wurde da hineingeboren. Also bin ich immer mit Pflegekindern, also Pflegegeschwistern aufgewachsen. So fängt meine Biografie an und es war völlig normal, dass viele Menschen, viele Kinder da sind, die eine ganze Menge mitbringen. Als ich 14 war, haben meine Eltern gemeinsam mit anderen Ehepaaren eine Gemeinde gegründet und das war richtig stark, so eine junge Gemeindegründung hineinzukommen und zu erleben, was da alles möglich ist und wie ich Teil davon sein kann. Mit 15 wurde ich in der Schule gemobbt und das war richtig hart und schwer und ging 2-3 Jahre so. Mit 17 habe ich eine Ausbildung zum Tischler angefangen und sie auch beendet. Mit 19 bin ich durch die praktische Führerscheinprüfung gerasselt. Soll ich mal fragen, wer noch? Das tut gut. Mit 22 durfte ich meine Frau kennenlernen. Mit 23 war ich einem kontrollierenden Chef, nicht meine Frau, sondern mein Arbeitgeber, ausgesetzt, der auch cholerisch war und der, glaube ich, diesen Satz auch geprägt, also ne, der auch gerne wissen wollte, was los ist und eher kontrollieren als zugewandt sein wollte. Mit 24 bin ich Vater geworden, mit 25 habe ich angefangen, Theologie zu studieren und diese Woche habe ich meine Oma verloren. 90 Jahre, gutes Alter, gutes Leben gehabt. Woher komme ich? Hier mal so ein paar Stationen von mir und das sind schöne Sachen, schwierige Sachen, traurige Sachen, Sachen, die mich geprägt haben. Manchmal musste ich auch eine Prägung wieder verlernen, weil das irgendwie nichts Gutes war. Woher kommst du? Was ist deine Geschichte? Und was hat dich geprägt? Was hat dich verletzt? Was hat dich ermutigt? Was hat dich zu dem gemacht, der du heute bist? Du bist ein Gott, der mich sieht im Hier und Jetzt. Und du bist ein Gott, der mich in der Vergangenheit gesehen hat, der meine Geschichte kennt. Und wie Gerd sagte, nicht nur meine, sondern in der ganzen Welt, alle Menschen, egal wo sie leben, Gott kennt ihre Geschichte. Das, was andere Menschen sehen, aber auch ihr Innerstes. Und ich kann mich nicht davon freimachen, wenn ich das so höre, auch ein bisschen zu klagen. Gott, wenn du mich gesehen hast, ja, warum hast du dann nicht eingegriffen? Warum hast du manches Mal nicht eingegriffen, wenn du doch auch gesehen hast, wie es mir geht? Und vielleicht kannst du da mitempfinden und sagen, ja, das habe ich auch erlebt. Und wenn ich das glaube, Gott sieht mich, dann ist das was Schönes, aber auch irgendwie traurig, wenn ich nicht verstehe, warum er nicht getan hat. Woher kommst du und wohin gehst du? Was würdest du Gott auf diese Doppelfrage antworten, wenn du so auf einmal so einen Engel siehst und der fragt, hey, woher kommst du eigentlich gerade? Und dich irgendwo erwischt in einer Situation, wo du eigentlich alleine sein möchtest, vielleicht irgendwie frustriert bist und Gott dich fragt, hey, was ist los? Was hat dich hierhin bewegt und wohin willst du eigentlich? Wohin gehe ich? Ich bin jetzt 35 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder, eine unbefristete Anstellung als Pastor. Wohin gehe ich? Ich bin gerade einfach hier und habe keine großen Pläne. Hagar antwortet dem Engel, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai. Flucht, ich habe eine Herrin und ich will weg. Woher ich komme, das weiß ich. Und ich weiß, warum ich da nicht mehr sein will, unter dieser Herrin, die mir das Leben schwer macht. Wohin ich gehe? Keine Ahnung. Darauf antwortet Hagar nicht. Sie sagt nicht, ich habe den Plan, sondern sie ist einfach hier und jetzt und weiß gleich gar nicht, wie es weitergeht. Wie reagiert Gott darauf? Form dieses Engels. Reagiert mit einem Gebot, und das finde ich ganz schön mies von Gott. Da ist eine Frau, die hin und her geschoben, hin und her gereicht wird, der das Leben schwer macht, die keine Rechte hat, die in die Wüste flieht, die nur noch weg will. Und das Erste, was dieser Engel sagt, ist, kehr um. Das Erste, was kommt, ist kein Trost, sondern ein Gebot. Kehr um, geh zurück in diese schwierige Situation, aus der du gerade geflohen bist. Ich will, dass du da wieder hineingehst in diese Situation. Geh zurück und mach dich klein. Du warst überheblich, stolz als Mutter, und ich will jetzt, dass du dich klein machst. Und das ist ja ganz schön schwer, sich klein zu machen. Als ich getraut wurde, da war eine Aussage, die ich heute noch weiß: Der untere Weg ist immer frei. Also den demütigen Weg zu gehen, sich klein zu machen, da ist immer Platz, da braucht ihr keine Angst haben, dass da schon jemand sitzt. Das geht immer, aber das ist doch so schwer. Und ich würde auch sagen, dass die Hagar ja doch in Recht ist, ne? Das hat sie doch nicht verdient. Und trotzdem mutet ihr Gott zu, sich klein zu machen. Ein Gebot, geh zurück und mach dich klein. Dabei bleibt es nichts, kommt eine Verheißung: Ich mach dich groß. Mach du dich klein, sei demütig, ich werde dich groß machen. Und für eine Sklavin ist diese Verheißung, dass ein großes Volk aus ihr entstehen wird, eine unzählbare Schar an Kindern, etwas Unglaubliches. Das hören Männer in guten Stellungen vielleicht mal, aber nicht eine unbedeutende Sklavin. Aber Gott sagt, für dich habe ich eine Verheißung. Ich habe dich gesehen und ich bin bei dir. Ich mute dir etwas zu, aber ich verheiße dir auch etwas. Zweite Verheißung: Du wirst einen Sohn bekommen und sollst ihm den Namen Ismael geben. Dieser Name bedeutet, Gott hat erhört. In dem Namen deines Kindes sollst du zum Ausdruck bringen, dass ich dich gehört habe. Dein Flehen, deine Klage, deine Herausforderung, ich habe sie gehört. Und ich frage wieder, wie fühlt sich das an, von Gott gesehen zu werden? Herausfordern. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Geh zurück und mach dich klein. Oh, das ist eine Zumutung. Tröstend. Ich mach dich groß. Du bekommst einen Platz in meinem Plan, obwohl du eigentlich nicht vorgesehen warst. Was zeigt Gott mir gerade und wie reagiere ich darauf? Ich weiß nicht, wo du gerade mit Gott stehst, was dich so bewegt, wie deine Woche war, was dich herausfordert, ob du gerade irgendwie, hey, alles ist super, oder hey Gott, ich verstehe es nicht. Was ist bei dir gerade los? Was zeigt Gott dir gerade und was machst du damit? Wir sind in deinem Leben so einerseits Gebot, Gottes Anspruch. Bei Hagar geht zurück, ich weiß nicht, was Gottes Anspruch an dich ist. Und seine Verheißung, sein Zuspruch: Ich möchte dich etwas bewirken. Wie passt das zusammen? Verheißung ja, Gebot nein, tue ich mich schwer mit? Irgendwie beobachte ich hier bei Hagar Folgendes. Mein Plan mit dir funktioniert hier in der Wüste nicht. Ich habe dich gesehen, ich habe etwas vor mit dir, aber das funktioniert nicht hier. Wenn du in meine Verheißung eintreten willst, kostet es dich auch etwas. Ich verheiße dir etwas, eine Bedeutung, aber ich erwarte auch, dass du bereit bist, dich unterzuordnen. Wenn du in meine Verheißung eintreten willst, kostet es dich auch etwas. Ein Beispiel: Theologie studieren bedeutete uns als Familie damals mit 25 zwei Jobs aufzugeben und mit einem 6 Monate alten Baby Familie, Freunde und Gemeinde zu verlassen. Wir waren gut aufgestellt, ich hatte meine Familie dort und Inga auch meine Frau. Und dann hatten wir es aufs Herz bekommen, Theologie zu studieren, beide da mehr von Gott zu lernen, systematisch was mitzukriegen, vorbereitet zu werden für einen Dienst. Und mein Schwiegervater sagte auch: Seid ihr verrückt? Gerade angefangen zu arbeiten, gerade 2 Jahre Technikerschule gemacht, jetzt hast du einen guten Job Und das willst du jetzt aufgeben und irgendwo als Student wieder anfangen, ohne Sicherheit, weit weg von uns, ohne Familie, die das Baby mal nehmen kann, ohne die Gemeinde, die doch seit 10 Jahren dir auf dem Herzen liegt. Und wir haben es gewagt und sind sehr froh darüber, wo wir jetzt sein dürfen. Manchmal kostet es etwas. Und es war für Hagar nicht leicht, dahin zurückzugehen, wo sie eigentlich gerade weggelaufen ist. Und Gott hat es aber belohnt. Er hat nicht nur etwas gefordert, sondern auch etwas verheißen. Du bist ein Gott, der mich sieht. El-Roi oder El-Rui haben wir gerade da in dem Text von der Neues-Leben-Übersetzung gelesen. El heißt in der semitischen Sprachfamilie immer das Wort für Gott. Das ist so ein allgemeines Wort und es gibt es in verschiedenen Sprachen. El ist recht weit verbreitet. Wir haben zum Beispiel Bethel oder Bet-El, Haus Gottes. Das allgemeine Wort für Gott, El, wird dann häufig näher bestimmt durch die Herkunft. Also wo kommt dieser Gott her, wo wirkt er? Bei uns gibt es nur einen Gott, damals hat man an viele Götter gedacht. Eine Eigenschaft vielleicht wurde ergänzt, um zu beschreiben, dieser allgemeine Gottesbegriff, wer ist das für mich oder für unser Volk? El Shaddai, Gott, der Allmächtige, nicht irgendein Gott, sondern der, der alles in der Hand hat. Hagar erlebt Gott auf eine besondere Art und Weise. Sie ist in dieser Flucht, sie ist unterwegs, sie ist alleine, sie hat keine Rechte, keinen Schutz und sie erlebt, wie Gott sie sieht und dabei entsteht eine Beziehung. Und diese Beziehung drückt sie in dem Namen aus, den sie Gott gibt. Ich weiß nicht, ob du Gott schon mal einen neuen Namen gegeben hast. Hagar macht das. El Rui, Gott, der mich Sehende. Damit spricht sie ihn an. Dann kommt zum Ausdruck, wie sie zu Gott steht. Wie würdest du deine erste Begegnung oder dein jetziges Verhältnis zu Gott zum Ausdruck bringen? Welchen Namen würdest du Gott geben? Oder welche Aussage? Du bist ein Gott, der. Erste Begegnung mit Gott. Wie hast du ihn erfahren? Wie stehst du heute zu Gott? Du bist ein Gott, der mich liebt, der mich vergessen hat, der mich übersieht, der mich tröstet, der mir Kraft gibt. Was ist dein Name für Gott, wenn du ihm einen persönlichen geben könntest? Wenn ich in den Text schaue, sehe ich noch mehr Handlung Gottes, die Beziehung ausdrücken. Was haben wir da? Gott findet Hagar in der Wüste. Vers 7. Gott findet Hagar. Wie kann man denn etwas finden? Man muss da auf der Suche sein. Also ich bin zu Hause eher der Suchende, meine Frau ist eher die Findende. Und manchmal habe ich keine Lust mehr, nach 10 Minuten weiterzusuchen, frage einfach Inga, bitte sag mir jetzt, wo mein Portemonnaie ist. Ich sage, da, im Büro, Schlafzimmer, da in der Schublade. Und das ist manchmal anstrengend, wenn man der Suchende in der Beziehung ist und der andere der Findende. Gott macht beides, er sucht und findet. Der, der allwissend ist, macht sich auf den Weg in diese Wüste, schickt seinen Engel und sagt, ich habe dich gesucht und gefunden, Hagar. Du bedeutest mir etwas, ich habe mich für dich auf den Weg gemacht, weil du mir wichtig bist. Du bist ein Gott, der mich sucht und gefunden hat. Das klingt doch gut. Das habe ich auch erlebt. Gott ist ein Gott, der mich, Martin, gesucht hat, der mir nachgegangen ist in den schwierigen Zeiten und mich gefunden hat. Würdest du hier deinen Namen drunter setzen, unter dieser Aussage, du bist ein Gott, der mich sucht und der mich gefunden hat? Oder hörst du nach dem ersten auf? Du bist ein Gott, der mich sucht, aber ich bin noch am Versteckspielen, ich will noch meinen eigenen Weg gehen. Finden lassen, nee, noch nicht Gott. Oder sagst du, ja, das ist so gut, von Gott gefunden zu sein. Und noch eine dritte Sache. Gott hört Hagars Hilferuf. Vers 11. Der Name, den Hagar ihrem Sohn geben soll, bedeutet, Gott hat erhört. Du bist ein Gott, der mich hört. Der mein Klagen gehört hat. Meine Unzufriedenheit mit Situationen, hier alleine zu sein. Es gibt in meinen Gedanken viele Götter, aber offenbar hast du das gesehen. du hast mich bemerkt hier in der Wüste und du hast dich über meinen Sklaventitel hinweggesetzt, über meine Flucht und hast mir einen Wert gegeben. Ich war es dir wert, gehört zu werden. Auf den Punkt gebracht. Woher kommst du und wohin gehst du? Die Frage kann man nicht in einem Du beantworten, aber vielleicht nimmst du dir mit die Frage und denkst du mal nach, ja, wo komme ich eigentlich her und wo will ich eigentlich hin und wie würde ich Gott darauf antworten, was hat Gott eigentlich mit mir vor? Woher kommst du und wohin gehst du und darf Gott mitgehen auf deinem Weg? Gott sieht dich. Er hat einen Anspruch an dein Leben und eine Verheißung für dein Leben. Und es fordert mich manchmal heraus, dass Gott mich sieht, und es tröstet mich, dass Gott mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sucht und findet, der meine Gebete hört und mich sieht. Ich möchte zum Abschluss beten. Dank Gott für dein Wort und dass es uns prägt und ermutigt, manchmal auch herausfordert. Und du kennst jeden Einzelnen hier, nicht nur die 6 Milliarden oder mehr, sondern auch jeden Einzelnen hier. Du weißt, was mich herausfordert. Und ich bin dir dankbar, dass du da bist und bin froh, dass du allwissend und allgegenwärtig bist. Und du siehst, wie wir unterwegs sind, jeder Einzelne, was ihn geprägt hat, wo er herkommt, wo er hin möchte. Und ich danke dir, Gott, dass du in unserem Leben hineintrittst, dass du dich bemerkbar machst. Und ich bitte dich für jeden, der heute hier ist, dass er das spürt, dass du da bist. Und ich bitte dich für da, wo Not ist, dass du diese Not siehst und dich hier annimmst und dass du tröstest. Hilf uns, auch Herausforderungen anzunehmen, auch wenn sie uns etwas kosten, und in deine Verheißung einzutreten. Danke, dass du kein tauber und stummer Götze bist, sondern Gott, der Allmächtige. Amen.